In der Spur. Alles, was in der Transport- und Nutzfahrzeugbranche wichtig ist. Trends und smarte Ideen von Insidern für Insider. Mit Julian Hoffmann, geschäftsführender Redakteur Last Auto Omnibus, und Oliver Trost, Geschäftsführer des ETM Verlags. Ein Podcast von Last Auto Omnibus, powered by SAF Holland.
Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts In der Spur. Ein Podcast von Last Auto Omnibus, unterstützt von SAF Holland. Und heute habe ich nicht nur einen Gast, sondern im Prinzip den Mitinitiator dieses Podcasts, der mich leider die letzten Folgen alleine hat moderieren lassen. Das hatten wir mal anders geplant, da sprechen wir aber auch heute noch drüber. Aber heute ist er hier, Christoph Günther. Ich freue mich, dass du da bist. Christoph, du sitzt mir sogar gegenüber, nichts Virtuelles, ganz analog. Wie geht's dir?
Ja, vielen Dank. Freue mich, in Stuttgart zu sein. Freue mich, dass es geklappt hat. Ja, es tut mir leid, dass ich dich im Stich gelassen habe die letzten Male. Aber ich habe ja ab und zu mitgehört, du hast das ganz hervorragend gemacht, auch ohne mich. Deswegen freue ich mich aber, dass ich heute hier bin.
Das wollte ich. Ja, Mensch, sag doch mal, wir haben schon 6 Folgen jetzt gemacht. Das war ja im Prinzip unsere Idee, dass wir uns spannende Köpfe aus der Branche hier ans Mikrofon holen und über die Megatrends sprechen. Nicht so sehr über die aktuellen Probleme, von denen es natürlich genug gibt, sondern über die Megatrends. Was sagst du, haben wir das geschafft bisher eigentlich?
Ja, ich finde, ihr habt das ganz hervorragend gemacht. Ich muss zugeben, ich habe nicht alle gehört. Ich weiß, man wird nicht rot im Podcast, insofern hätte ich jetzt auch lügen können. Aber ihr habt nicht alle gehört. Die ich gehört habe, fand ich sehr gut, sehr unterhaltsam, kurzweilig. Wie ging es dir denn damit?
Erst war ich natürlich ein bisschen irritiert, dass ich auf einmal alleine moderieren durfte. Aber dann jedes Gespräch, obwohl das Themensetup ja gleich war, war jedes Gespräch doch anders und hatte andere Schwerpunkte. Und natürlich waren es Gesprächspartner, die ich ziemlich gut kannte. Aber im Podcast kamen dann doch überraschende Dinge noch raus, die ich so auch nicht erwartet hätte unbedingt. Und das war sehr, sehr spannend. Und ich denke, wir können heute hier verkünden, wir hören nicht auf mit dem Thema, ne? Wir machen weiter.
Ja, sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja vorher drüber gesprochen, dass wir auch im neuen Jahr und dann vielleicht auch endlich in der Konstellation, wie wir es uns vorher vorgestellt haben, dann weitermachen. Insofern.
Perfekt. Perfekt.
So soll es sein.
Perfekt. Ja, warum bist du denn so im Stress? Warum kriegt man dich denn so wenig? Was beschäftigt dich denn im Moment so stark?
Ja gut, dein Kollege hat gerade gesagt, Stress ist was für Leistungsschwache oder wie war es? Ja. Das hoffe ich jetzt nicht, dass das der Grund war. Nein, wir hatten in den letzten Wochen und Monaten waren bei uns bei SRF Holland sehr stark von der Haldex-Übernahme geprägt. Das hat die Organisation und auch mich ehrlicherweise doch sehr stark vereinnahmt. Sehr schönes Thema. Auf der einen Seite natürlich aber auch sehr zeitintensiv, die neuen Kollegen alle kennenzulernen, alle mit an Bord zu holen, viel zu kommunizieren, auch viel vor Ort zu sein. Insofern wäre ich da eher ein Ballast für dich gewesen in der Terminabstimmung mit dir, doch auch den sehr illustren Gästen, die du gehabt hast.
Das stimmt, das war nicht immer ganz einfach.
Insofern war es, glaube ich, die bessere Entscheidung, dass du das erstmal alleine gemacht hast und ich da nicht der Terminblocker in vielerlei Hinsicht geworden.
Ja, das wäre fast eine Blockade geworden. Erklär uns noch mal kurz, warum habt ihr das gemacht mit Haldex? Wo ist der strategische Ansatz gewesen? Und jetzt seid ihr natürlich mitten im Prozess. Wo kannst du schon sagen, ja, alles, was wir uns überlegt haben, hat super funktioniert. Und an der Stelle, oh Mist, da haben wir uns echt verkalkuliert. Da ist der Weg viel weiter, als wir uns das gedacht hatten.
Ja. Also wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir hatten gestern Betriebsversammlung und habe auch dort nochmal reflektiert über die Haldex-Übernahme, auch dort nochmal drüber gesprochen, warum wir das gemacht haben. Ich habe gestern spontan gesagt, mir fällt kein Grund ein, der nicht positiv ist rund um diese Übernahme für SAF Holland und für Haldex. Also ich glaube, es gibt verschiedene Aspekte und unterbrich mich, wenn ich zu viel und zu ausführlich über die einzelnen Punkte rede. Danke. Aber wenn ich mir mal anschaue, wollen wir beim Markt anfangen. Wir sind beides Unternehmen, die sehr stark, insbesondere auch in Europa, auf das Segment des Trailers fokussiert sind. Sowohl Haldex hat sich in den vergangenen Jahren sowohl mit der Scheibenbremse als aber auch mit dem Trailer EBS sehr stark in die Neuentwicklung rund um auf den Trailer fokussiert. Und das ist natürlich etwas, was hervorragend zu uns, zu SAF Holland passt. Auch wir sehr eng und stark verwurzelt bei den Trailerbauern über alle Größen hinweg, also von den Großen bis hin zu den Mittleren und den Kleineren. Das Zweite ist dann, ich glaube, durch diesen Zusammenschluss werden wir oder können wir deutlichen Kunden Mehrwert bieten. Also die technologischen Entwicklungen und die Möglichkeiten, die wir da zukünftig bieten können, jetzt mal als Stichpunkt Smart Trailer genannt, also insbesondere das Zusammenspiel zwischen dem Trailer EBS und der Achse und dem Fahrwerk, ich glaube, da bieten sich unglaublich viele Möglichkeiten, wo wir Kunden Mehrwert generieren können und uns dadurch auch besser, breiter perspektivisch aufstellen können. Und der dritte Punkt, der damit natürlich sehr stark zusammenhängt, für SAF Holland ist es natürlich auch eine sehr, sehr schöne technologische Weiterentwicklung. Wir kommen sehr stark aus der Achse und dem Fahrwerk und dem Know-how, was rund um dieses Produktportfolio benötigt wird, waren bisher nicht so stark in der Elektronik, in der Mechatronik vertreten. Wir haben mal den Telematikhersteller in England übernommen, mit Exit uns da auch sehr positiv im englischen Markt entwickelt. Aber den nächsten Schritt hier in der Mechatronikentwicklung zu gehen, das wäre aus organischem Wachstum heraus sehr viel schwieriger geworden, als es jetzt durch die Übernahme uns ermöglicht wird, hier einen Schritt nach vorne zu kommen, wo wir organisch sehr viel mehr Zeit zu gebraucht hätten. Mhm. Und wenn ich jetzt nochmal last but not least auf die gesamte Unternehmensstruktur schaue, auch das ein sehr positiver Effekt. SAF Holland war mit dem Umsatzanteil mit einem Schwerpunkt in Europa unterwegs. Amerika auch sehr stark und auch sehr stark gewachsen, insbesondere in den letzten Monaten, waren aber immer noch mit einem Schwerpunkt rund um die 50% ein Umsatzanteil in Europa. Haldex wiederum sehr viel stärker in Amerika, ist zwar das Headquarter in Europa, in Landskrona in Schweden, aber der Umsatzschwerpunkt lag in Amerika oder liegt in Amerika. Also auch da gleichen wir uns dadurch regional ein bisschen stärker aus. Hinzu kommt noch der große Aftermarket-Anteil bei Haldex. 50% und größer ist der Nachmarktanteil, insbesondere aufgrund des Slack Adjusters, wo Haldex ja historisch sehr, sehr stark vertreten ist. Und auch da wachsen wir jetzt natürlich als gesamte SAF Holland-Gruppe im Zusammenschluss mit Haldex, gewinnt der Nachmarktanteil nochmal an Bedeutung, was uns natürlich in dem sehr zyklischen Geschäft, in dem wir unterwegs sind, nochmal Stabilität gibt.
Genau, das also insofern stabilisieren, ne? Da hast du konstante Ströme normalerweise.
Insofern, Moment, zum derzeitigen Zeitpunkt kann ich noch gar nicht so viel zu den negativen Aspekten sagen, die du vorhin, nach denen du auch gefragt hast. Mhm. Ich muss wirklich sagen, aus heutiger Sicht eine durchaus sehr, sehr positive Entwicklung und ich denke auch für beide Unternehmen.
Mhm. Mhm. Okay. Wie oft warst du schon in Schweden jetzt in den letzten Wochen?
In Schweden war ich jetzt zweimal. Ich habe auch den Standort Budapest schon einmal besucht, bin nächste Woche auch vor Ort. Dann ist ja der Standort Weyersheim für Haldex auch noch wichtig, wo die europäische Distributionslogistik sitzt und auch ein Großteil des Backbones, ja, mit dem Kundenauftragszentrum, war ich auch schon vor Ort. Ich glaube auch, dass das wichtig ist. Also jetzt im Zusammenwachsen der beiden Unternehmen, ja, die persönlichen Kontakte jetzt herzustellen, die Leute kennenzulernen, auch für die Haldex-Mitarbeiter, sag ich mal, uns kennenzulernen. Mhm. Nicht nur per Teams zu sehen oder per E-Mail
Teams ist halt immer
Informationen
2D.
Zu bekommen.
Teams ist immer nur 2D.
Ja. Insofern versuchen wir, passt auch zur DNA von SAF Holland, wir sind auch, wenn ich an unsere Kundenbeziehungen denke, wir sind sehr persönlich und nah bei unseren Kunden. Das ist eine der großen Stärken von SAF Holland. Und das versuchen wir jetzt auch und denke, sind wir auch auf gutem Weg, das jetzt im Rahmen dieser Übernahme so zu handeln.
Und hast du das Gefühl, dass die Haldex-Belegschaft jetzt befreit ist? Weil man muss ja gucken, ich sag mal, die Konstellation, wie sie gewesen ist für Haldex in den letzten Jahren mit der Ankerinvestition von der Knorr-Bremse, die ja jetzt nicht so ganz strategisch war. Spürt man das, dass sie sagen, jawohl, jetzt haben wir hier einen Eigentümer, der strategisch mit uns was anfangen kann, wo wir genau reinpassen, wo wir unsere Stärken mit reinbringen können? Also rein so von der Kultur, vom Gefühl der Zusammenarbeit?
Also ich nehme schon wahr, dass die Haldex-Mitarbeiter, dass es ihnen unglaublich Sicherheit gibt. Ich glaube, in den letzten 6 Jahren nach dieser Übernahme, das ist ein Übernahmekampf, insbesondere ja dann zwischen ZF und Knorr-Bremse zum Ende, nachdem SAF Holland das erste Angebot abgegeben hatte, war natürlich immer so die Erwartung,
was passiert,
kommt irgendwann mal ein Übernahmeangebot, wie geht es weiter? Haldex ja von der Größe her durchaus auch ein Übernahmekandidat dann immer gewesen. Insofern habe ich schon das Gefühl, dass es den Mitarbeitern Sicherheit gibt. Glaube, im Rahmen eines solchen Übernahmeprozesses oder Zusammenschlusses ist natürlich Unsicherheit auch dann immer ein Faktor, den man, und da kommen wir dann wieder zur Kommunikation von vorhin, den wir versuchen eben durch sehr kontinuierliche Kommunikation und Einbindung auch der Führungsmannschaft von Haldex, da den Mitarbeitern die Unsicherheit zu nehmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir haben das Unternehmen ja auch übernommen, weil wir uns gemeinsam weiterentwickeln wollen. Es sind ja nicht keine Überschneidung im Produktportfolio, sondern wir haben vorhin über das strategische Rational gesprochen. Es sind ja wirklich Wachstumssynergien, denen wir die Grundlage waren für diesen Zusammenschluss. Insofern denke ich, ist das auch durchaus positiv für die Mitarbeiter.
Ja, großartig. Absolut großartig. Wenn wir schauen, was wir ja vorhaben bei diesem Podcast, wir gucken auf die Megatrends. Digitalisierung, Autonomisierung, Elektrifizierung und Sustainability. Ihr habt euch natürlich jetzt neues Know-how mit eingekauft, haben wir gerade drüber gesprochen bei Haldex. Das heißt, ihr seid jetzt besser vorbereitet auf alles, was kommt zum Thema autonomen Fahren.
Der Zusammenschluss unterstützt uns durchaus in der Erreichung unserer strategischen Ziele in all diesen technologischen Bereichen, die du gerade gesagt hast. Weil wenn wir ans Thema automatisiertes Fahren denken, geht es ja immer um die Schnittstelle zwischen Truck und Trailer, der Kommunikationsschnittstelle. Natürlich haben wir hierdurch jetzt uns Know-how an Bord geholt, auch insbesondere mit dem Trailer EBS, der ja sehr stark dann die Kommunikation zwischen Truck und Trailer auch beeinflussen wird oder mit steuern wird. Während wir die mechanische Verbindung mit dem Kingpin und der Sattelplatte beherrschen, ist das natürlich genau der Baustein gewesen, der uns gefehlt hat. Wenn ich an das Thema Digitalisierung denke, haben wir jetzt einen deutlich besseren Zugriff auf die Daten, die im Trailer EBS vorhanden sind, aber über die standardisierte Telematikschnittstelle halt einfach nicht in dem gleichen Maße auslesbar sind, wie sie vielleicht vorher sind. Und das letzte Thema der Elektrifizierung, auch hier, wir haben die Track R auch auf der IAA gezeigt oder auch die Track E als elektrifizierte Antriebsachse. Auch da brauchen wir Informationen aus dem Trailer EBS, wenn wir intelligent rekuperieren wollen, wenn wir zukünftig den richtigen Zeitpunkt finden wollen in Abstimmung mit dem Zugfahrzeug, um eine Antriebsachse wirklich betätigen zu können. Also in all diesen Themen hilft uns die Technologie, die jetzt durch Haldex mit an Bord kommt, und in der Kombination zwischen unserem Know-how in der Achse und dem Fahrwerk mit dem Trailer EBS. Ich glaube, das ist für all diese Bereiche, die du angesprochen hast, ein deutlicher Mehrwert.
Denen hoffentlich der Kunde auch erfahren wird, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann natürlich auch erkennen wird, dass er dort einen entsprechenden Mehrwert hat. Was glaubst du, wie lange werdet ihr brauchen, um dann dieses Päckchen, was du gerade skizziert hast, auch wirklich bei den Kunden zu haben? Also viele Produkte habt ihr ja schon selbst im Vorlauf und im entsprechenden Einsatz. Jetzt kommen neue Sachen dazu, beziehungsweise ja, die Haldex-Palette ist ja auch im Prinzip da. Also ihr habt ja im Prinzip teilweise jetzt auch schon am Trailer zusammen gearbeitet sozusagen, auch wenn es noch keinen Zusammenschluss gab der Unternehmen. Vielleicht ist die Frage gar nicht so gut, weil es die Themen natürlich jetzt schon gibt. Die Spannende ist eher, wie könnt ihr für euch als zusammengeschlossenes Unternehmen dann die Mehrwerte generieren letztendlich für euch als Unternehmen und dann eben auch zusätzlich für den Kunden?
Natürlich gibt es Innovationen, die beide Unternehmen unabhängig voneinander gestartet haben. Ich sage mal, auf Haldex-Seite des EBS der vierten Generation, was gerade am Hochlaufen ist, was wirklich Hoffnung macht, auch die Marktdurchdringung da weiter zu stärken. Dann gibt es von unserer Seite, wie wir drüber gesprochen, Track R, Track E auf der elektrifizierten Seite. Jetzt im Zusammenschluss gibt es natürlich die Quick Wins. Ich glaube, da wird das Thema intelligente Rekuperation und wann rekuperieren wir wirklich eines der Themen sein, was der Kunde, du hast gefragt, wann wird er es erfahren. Ich glaube, da werden wir in den letzten Quartal des nächsten Jahres dann schon wirklich erste Produkte und Feldeinsätze sehen, wo wir diese neue Technologie dann auch auf der Straße sehen. Andere Themen wie das automatisierte Kuppeln ist, glaube ich, eh noch auf der Zeitstrecke weiter raus als andere Megatrends. Aber auch bei im Zusammenspiel mit der Telematik, also jetzt im Bereich der Digitalisierung, unsere Accent-Entwickler sitzen in England. Das EBS-ABS-Team von Haldex sitzt auch in England, in Myra, auf dem Testgelände. Es sind 2 Autostunden voneinander entfernt. Also da gibt es schon sehr regen Austausch und auch durchaus Ideen, wie man sich gegenseitig unterstützen kann. Und auch da, denke ich, wird es eher im Mittelfristzeitraum als im Langfristzeitraum dann wirklich erste Produkte geben, die aus dem Zusammenschluss hervorkommen.
Ja, ich finde ja auch, es gibt eigentlich noch einen 5. Megatrend, und das ist die Veränderungsgeschwindigkeit, die, glaube ich, so hoch ist wie noch nie. Wir sind jetzt beide schon das eine oder andere Jährchen in dieser Branche, und jedes Jahr sagt man, ah, das war spannend und da kommt was Spannendes und jetzt wird's aber spannend. Und jedes Mal denkt man, jetzt hat man aber recht, und auch jetzt denke ich wieder, unglaublich, was uns jetzt bevorsteht. Und ich glaube, diesmal stimmt es auch wirklich, weil natürlich wir so von so vielen unterschiedlichen Strömungen beeinflusst sind. Klar, natürlich nicht nur positive Strömungen, wie aktuelle Kriege, Lieferketten-Thematik. Aber es sorgt natürlich dafür, dass bestimmte Themen ein völlig neues Gewicht bekommen und auch eine völlig neue Geschwindigkeit bekommen. Also gerade im Wechsel der Antriebstechnologie, Elektrifizierung, das wird ein großes Thema sein. Wir haben Elektrozugmaschinen im Test gehabt mittlerweile, die mit beeindruckender Performance auch auf relativ langen Strecken unterwegs sind, mit hoher Technologie, auch die Topografie entsprechend ausnutzen, sodass der Fahrer sich manchmal fragt, warum bin ich jetzt hier so langsam? Ja, aber eben um genau die richtige Geschwindigkeit auf der Kuppe zu haben. So, und ihr hängt halt im Prinzip mit dem Trailer hinten dran, und es sind sich, glaube ich, alle einig.
Dran hört sich so negativ an.
Ja, hört sich vielleicht ein bisschen negativ an, aber das ist natürlich das Entscheidende, weil mit dem Trailer wird das Geld verdient. Da ist die Ware drin, das ist das, was der Kunde will. Dafür ist er bereit, einen entsprechenden Preis zu bezahlen. Und von daher ist der Trailer natürlich, also klar hängt er hinten dran, aber er ist natürlich extrem.
Ja, ich gebe dir recht. Also ich meine, die Zyklen werden in vielen Bereichen immer kürzer.
Ja,
also ich persönlich bin jetzt seit 3 Jahren bei SAF und muss sagen, wir haben noch kein normales Jahr in Europa erlebt seitdem. Also es hat angefangen mit Covid, dann kam der Nachfrageboom in der Post-Covid-Zeit. Ja,
also war quasi auch noch Covid, aber...
Ja, genau, aber schon der Nachholbedarf kam. Dann kam der Materialengpass, der dann in den Materialpreissteigerungen resultiert ist, der dann kumuliert durch den Angriff Russlands auf die Ukraine nochmal verstärkt wurde. Also das waren schon sehr bewegte Jahre, jetzt auch im Sinne der Zyklen, die wir wirtschaftsseitig erlebt haben. Aber ich gebe dir vollkommen recht, auch innovationsseitig ist einiges im Umbruch und sind sicherlich sehr spannende Zeiten, die uns vorstehen.
Und wir haben das Privileg, sie mitzugestalten. Und das ist eigentlich das finde ich, ist das Schöne. Und unsere Kinder werden uns halt irgendwann natürlich fragen, was haben wir gemacht? Was haben wir getan? Ja, was haben wir vielleicht auch getan, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen, die Welt ein kleines bisschen nachhaltiger zu machen? Nochmal, ja, unsere Kunden, also unsere Leser, eure Kunden, von denen fährt keiner zum Spaß durch die Gegend, sondern wir haben einen Auftrag. Wir haben über einen Trailer gesprochen, der ist voll. Und da sind Dinge drin, die irgendjemand bestellt hat, weil er sie braucht. Weil es Lebensmittel sind, weil es Hilfsgüter sind, weil es Maschinenteile sind, was auch immer. Und das ist was in der öffentlichen Diskussion teilweise ein bisschen kurz kommt. Ja, du sagst, Güter sonst wohin, am besten auf die Schiene oder vermeiden oder was nicht alles. Ja, aber das wird natürlich nicht funktionieren. Was funktionieren wird, ist, dass wir mit intelligenter Technologie unseren Fußabdruck halt so klein wie möglich machen. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir unseren Kindern erzählen werden. Oder deine sind ja ein bisschen kleiner als meine, was du denen irgendwann erzählen wirst. Oder was hat Papa denn gemacht damals? Weil daran arbeiten wir.
Verzicht ist genau das, was du sagst. Ich glaube, es ist weniger der Verzicht. Natürlich können wir alle bewusster über Energie- und Ressourceneinsatz bestimmen. Und sicherlich ist auch nicht alles das, was wir tun, immer notwendig. Also Verzicht spielt sicherlich teilweise eine Rolle. Glaube aber, dass der viel höhere Prozentsatz, das ist, was du sagst, die Verbesserung dessen, was notwendig ist,
ja,
da, sage ich mal, den Hebel anzulegen und da die Verbesserung draus zu ziehen.
Ja, ich glaube, das ist auch die Pflicht und ich glaube, die Aufgabe, die auch erkannt ist von allen, die hier in diesem System unterwegs sind, die dort an Lösungen arbeiten. Natürlich geht es auch immer um eine marktfähige wirtschaftliche Lösung, aber ich glaube, es wird in Zukunft eben auch darum gehen, ist es eine Lösung, die die Belastung für alle maximal minimiert, um es mal so rum zu sagen.
Aber jetzt warst du ja gerade in den vergangenen Tagen viel in Berlin unterwegs, Olli.
Ja, stimmt.
Wir haben über Volatilität der Märkte. Wie hast du denn so die Stimmung wahrgenommen derzeit? Ich sag mal, alle fragen sich, wie wird 2023? Wie hast du denn deine Kontakte dort wahrgenommen? Wie war die Stimmung?
Also, was wir schon die letzten Jahre, du hast ja gesagt, wir haben ja drei nicht normale Jahre mit Marktgegebenheiten, die völlig außerhalb dessen sind, was wir bisher erlebt haben. Ich habe es wie folgt erlebt. Man hat sich, wie soll ich sagen, arrangiert, eingerichtet. Ja, arrangiert ist vielleicht das richtige Wort. Man versucht, sich so aufzustellen, dass man sehr kurzfristig reagieren kann, so gut es irgendwie geht. Ich habe aber viele Kunden getroffen, die sagen, unsere Auftragsbücher sind immer noch voll. Wir sehen natürlich, dass die Ordereingänge ein bisschen langsamer gehen. Wir schieben aber so eine große Welle vor uns her, dass wir uns für 23 um die Produktion wenig Sorgen machen. Wir machen uns die gleichen Sorgen in der Produktion wie jetzt auch, dass wir nicht wissen, wann wir die richtigen Teile bekommen und ob wir genug davon bekommen. Aber die Kundennachfrage ist nach wie vor gut. Was aber in Teilen passiert, ist halt, dass die Pipeline nicht mehr so schnell gefüllt wird und man sich dann natürlich langsam überlegt, okay, wie sieht denn der Ausblick aus? Und da erlebe ich Manager ein bisschen hektischer am Abzug als früher. Früher hat man gesagt, okay, da machen wir eine Aktion, da machen wir irgendwas. Jetzt ist man schneller dabei und sagt, ich mache mal Cost-Cutting. Ich mache mal Cost-Cutting, weil ich weiß nicht, und da gucken wir gar nicht nur nach Europa, wir gucken in die USA, wir gucken vor allen Dingen aber auch nach China, was echt nicht ganz einfach war in den letzten Monaten und wo auch nicht ganz klar ist, wie der Markt sich weiterentwickelt. Also ganz ehrlich, ich bin nicht sicher, wie das Jahr 2023 wirklich.
Wenn du es wärst, wärst du das Orakel.
Dann wäre ich das Orakel. Dann wäre es einfach,
wenn wir
oben sitzt und dir Weisheiten.
Dann würdest du wahrscheinlich dich aus der Karibik einwählen,
ja,
das wüsstest.
Dann wäre ich das.
Nein, aber ich gebe dir recht.
Aber wie sieht's bei euch aus? Du hast deine Zahlen, du hast sie, du weißt genau, was passiert 2023.
Ja, was ganz 23 passiert, ich glaube, wenn ich das wüsste, würde ich mich wahrscheinlich einwählen. Ich glaube, diese langfristige Sicht auch jetzt mit den zyklischen Entwicklungen, die wir in den vergangenen Jahren durchlebt haben, ich glaube, die hat im Moment keiner mehr. Also diese stetige Entwicklung, die wir aus den Jahren kennen vorher, ich glaube, die haben wir uns alle etwas
bergauf.
Ja, aber auch in der Abwärtsbewegung eher stetig und selten sehr abrupt. Natürlich gab es die großen Nutzfahrzeugkrisen oder die großen Automobilkrisen, aber ich glaube, deswegen sind wir alle etwas vorsichtiger geworden, darin einen lang- bis mittelfristigen Ausblick zu geben. Ich sag mal, Gary Beecroft hat gestern seine letzte Studie für West- und Osteuropa verschickt. Das war das Update jetzt zum Ende des Jahres. Da geht er ja von einem Rückgang von 8-10% fürs Gesamtjahr für die Trailerbranche aus. Im Moment, so nehme ich die Gespräche, ich war ja auch in Berlin letzte Woche viel bei Kunden unterwegs, in den vergangenen Wochen. Es rechnen alle damit, dass es zurückgeht im 2023. Niemand kann so genau sagen, wann kommt denn dieser Rückgang. Weil, sag ich mal, den Ausblick so 3-4 Monate sind alle relativ sicher, weil alle eben noch eine Bugwelle von diesen sehr hohen Auftragsbüchern noch vor sich herschieben, der sicherlich über die vergangenen Monate ein bisschen zurückgegangen ist, was aber auch gesund und richtig war, denn Da waren sicherlich sehr, sehr hohe Auftragsbestände dabei. Insofern denke ich, Gary Beecroft wird nicht so falsch liegen mit seiner Prognose. Die Frage ist wirklich, wann dieser Rückgang dann eintritt. Da haben wir jetzt, glaube ich, als Branche auch noch genug Zeit, uns darauf einzustellen, dass wir von diesem sehr hohen Marktniveau 21 und 22 jetzt post-Covid kommend, sicherlich einen Rückgang erleben auf ein normales Marktniveau.
Genau.
Was dann auch für die Gesamtbranche sicherlich wieder ganz
interessant ist. Ich glaube, interessanter wird in dem Zusammenhang halt auch sein, wie sich Einkaufspreise entwickeln. Weil Umsatz ist nicht alles, die Kosten müssen letztendlich auch dazu passen. Weißt du auch wieder besser als ich. Bei uns im Verlag, unsere Kosten steigen an allen Ecken und Enden, ob das Energie ist, ob das Papier ist. Keine Frage, da sehen wir auch, obwohl doch, da sehen wir auch eine gewisse Beruhigung, aber eben auf deutlich höherem Niveau. Wie ist das bei euren Vorprodukten? Die ganz große Panik ist, glaube ich, vorbei, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Also auf Stahl beispielsweise hat sich wieder ein Stück weit nivelliert.
Natürlich gab es eine Beruhigung an den Rohmaterialpreisen. Es ist natürlich zu einem guten Teil dieser Rückgang kompensiert worden durch den drastischen Anstieg der Energiepreise. Viele von uns, sowohl im privaten als auch im Industrieumfeld, weil wir erleben ja 22 noch von den niedrigen Energiepreisen, die wir alle vertraglich irgendwo abgesichert sind. Und in 23 wird das schon eine deutliche Belastung sein. Und das Argument, wir haben ja in Deutschland eine Energiepreisbremse auf Strom oder auf Gas. Ja, das beeinflusst natürlich unsere eigene Produktion. Bloß der Energieverbrauch in unserer eigenen Produktion ist eins. Was passiert bei unseren Vorlieferanten, ist natürlich was ganz anderes.
Haben wir auch eine Gaspreisbremse.
Und da ist natürlich der europäische Flickenteppich, den wir da sehen, hilft nicht in der Planungssicherheit. Denn jedes Land hat eigene Regeln. Einige haben gar nichts. Andere gehen einen ähnlichen Weg wie Deutschland. Und das ist natürlich ein gewisser Risikofaktor. Natürlich kann die Energiekosten für uns als Unternehmen, kann ich relativ gut planen jetzt und kann da, sag ich mal, das einbudgetieren. Aber was da aus den Vorprodukten kommt, ist natürlich eine deutliche Belastung.
Ja. Ja, und die wird auch 23 weiter hoch bleiben. Alle haben Angst, dass der Bau komplett zusammenbricht. Da haben eigentlich alle Angst davor, weil wir dort halt eine fiese Entwicklung der Rohstoffpreise plus steigende Zinsen haben. Ich sag mal, im klassischen Straßentransport und je mehr Commodity es ist, desto optimistischer erlebe ich da die Kunden. Die sagen, also bei uns läuft alles ganz normal weiter.
Ja.
Wir sehen da möglicherweise, wenn wir an Lebensmittel denken, gibt es Verschiebungen in der Qualität der Lebensmittel, weil es Leute gibt, die jetzt günstigere Produkte einkaufen, um ihren eigenen Warenkorb.
Gekühlt werden müssen die immer noch. Ne?
Aber gekühlt und gefahren werden müssen die immer noch. Genau, das ist genau das Thema. Ich habe kürzlich mit einem Digitalisierer von Nagel gesprochen, sehr spannend, die da wirklich auch mit ihren Daten das schon feststellen können, dass, jetzt darf ich keine Schleichwerbung machen oder werde halt nicht bezahlt, deshalb mache ich keine, dass die eine Nuss-Nougat-Creme gegen eine andere ausgetauscht wird. Und die können das an den Warenströmen jetzt schon erkennen, weil die eine wird in Ort A hergestellt, die andere in Ort B und das sieht man.
Okay.
Spannend. Also so zum Thema Daten. Das wird uns natürlich beschäftigen, letztendlich dann auch in der Voraussage, ja, um zu sagen, okay, was brauchen wir für Kapazitäten, was brauchen wir für Equipment?
Ja, aber was du sagst, also auch das, wenn wir uns das nächste Jahr in der internen Planung anschauen, auch das ist durchaus, davon gehen wir aus, dass der Bausektor deutlicher zurückgeht als zum Beispiel das Thema Kühlfahrzeuge, wo wir da eine deutlich stabilere Nachfrage sehen. Also die Einschätzung zur Baubranche kann ich teilen. Hier sehe ich es wiederum eher so, du hast gesagt, für den Straßenverkehr, die Commodity-Fahrzeuge sind eher konstant. Gerade in der Baubranche nehme ich es anders wahr, die Spezialfahrzeughersteller in der Baubranche oder die höherwertigen Fahrzeuge, nehme ich wahr, sind eher stärker noch nachgefragt. Also da erleben wir von unseren okay. Kunden noch eine stärkere Nachfrage.
Aber ist das nicht auch noch die Bugwelle von den letzten zwei, drei Jahren? Also ich kenne es von ein paar Silo-Produzenten, die sagen, ruf mich in 12 Monaten wieder an, dann kann ich dir einen Termin für in weiteren 12 Monaten gehen, bis ich dir ein Angebot machen kann und dann kann ich irgendwann vielleicht auch ein Fahrzeug liefern.
Einigen wir uns, die Baubranche wird sicherlich nicht der Boomsektor in 2023, wie auch immer die interne Verteilung dann innerhalb des...
Wobei wir natürlich auch hier abwarten müssen. Ich habe neulich was gelesen, dass natürlich die gerade im Bausektor die staatlichen Investitionen in den letzten 2-3 Jahren zurückgegangen sind, weil es eben sehr viel privatwirtschaftliche Investitionen gab. Da kann es natürlich auch passieren, dass solche Dinge dann wieder angeschoben werden und damit auch ein Stück weit die Lücke wieder schließen werden in den nächsten vielleicht 2-3 Jahren.
Ja.
Sehr, sehr schön. Lieber Christoph, wir haben unsere halbe Stunde schon überschritten. Ich habe gerade schon ein fieses Zeichen bekommen, dass wir über die Zeit schon sind. Lieber Christoph, vielen Dank für das Gespräch. Das war großartig.
Sehr gerne, vielen Dank.
Sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, da draußen hat es auch ein bisschen gefallen. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie in der Spur.
Das war In der Spur, der Podcast von Lastauto Omnibus, powered by SAF Holland. Mit Julian Hoffmann und Oliver Trost. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.